Broad Navi von Andreas, Anna und Dominik.
Glamping in Vorarlberg.
Und damit herzlich willkommen zur 10. Navi-Folge des Podcasts Labroad. Heute sind wir zu zweit, nämlich die Anna.
Hi.
Und ich. Hallo. Und wir starten in das Jahr 2024 mit dieser Sonderfolge. Normalerweise würden wir uns ja bei Navi mit Zielen in Deutschland befassen. Wir haben uns entschlossen, das ein kleines bisschen aufzuweichen und über die Grenzen hinaus in die Nachbarländer zu gucken. Und damit starten wir dann auch heute, nämlich gehen wir in unser südliches Nachbarland nach Österreich.
Ganz genau, was sich vielleicht erstmal so ein bisschen anfühlt wie Cheaten und haben Sie nicht gesagt, Navi geht nur um Reisen in Deutschland. Dem können wir zustimmen. Allerdings ist es auch unser Podcast. Wir machen unsere Regeln und haben uns jetzt überlegt, dass vielleicht so kleine Reisen ins nahe Ausland auch ganz gut dazu passen können. Also gerade sowas wie Österreich, Niederlanden und so weiter, was noch in der näheren Region ist und ja irgendwie gut zu erreichen ist, auch so ein bisschen was mit nachhaltigem Reisen vielleicht zu tun hat. Und deswegen sind wir heute das erste Mal als Testlauf sozusagen mit Navi auch in Österreich unterwegs.
Genau. In meinem Kopf ist Navi auch immer so ein bisschen, was könnte man an einem Wochenende machen? Und gut, wenn man jetzt in Hamburg wohnt, ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, dann mal für ein Wochenende nach Österreich zu fahren. Aber so für uns ist das ja schon annähernd möglich. Und je weiter südlich man kommt, also gut, für alle, die es nicht wissen, wir sitzen beide in Frankfurt gerade. Ja, ich denke mal, für ein Wochenende oder für ein verlängertes Wochenende nach Österreich zu fahren, ist tatsächlich dann so das, was Navi für mich auch ausmacht. Würde.
Gut, da kommt es natürlich auch stark drauf an, wo in Österreich, da mein Vater da lebt und 8,5 Stunden von uns entfernt ist. Also wir sehen uns selten übers Wochenende, sage ich mal. Aber ja, wir sind nicht ganz so schlimm dran wie Menschen aus Hamburg oder Kiel. Aber die Münchner haben es schon ein bisschen besser als wir, wenn es darum geht, schnell nach Österreich zu kommen.
Ja, das stimmt. Das Land ist ja auch recht lang gezogen. Und erzähl doch mal, Anna, in welchem Teil dieses Landes bist du denn gewesen?
Wir waren in Vorarlberg, ganz in der Nähe vom Bodensee. Und das ist so ein bisschen beim Dreiländereck, also ganz in der Nähe auf jeden Fall. Was noch in der Nähe ist, ist Bregenz. Unser Ort hieß Dornbirn. Den kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber Bregenz ist ja schon oft ein Begriff. Wir waren da auf einem Campingplatz. Camping Dornbirn heißt der, ganz eingängig. Wie immer stellen wir euch alle Links zur Verfügung in den Shownotes und auch auf Instagram. Wir haben allerdings, auch das ist relevant zu sagen, weil wir hier in einem öffentlichen Raum sprechen, wir haben überhaupt keine Kooperationen, wir kriegen das nicht gezahlt, wir haben alles selbst gezahlt und wir sagen einfach nur, wohin wir gereist sind und was wir genutzt haben. Genau, und wir waren bei Camping Dornbirn, waren da mit unserem Zelt, sind mit dem Auto eingereist und haben es uns da gemütlich gemacht.
Wann wart ihr denn da?
Wir waren letztes Jahr im August da und zwar vom 20. bis zum 25., also quasi eine Woche. Ja, Dornbirn ist eigentlich eine total super Gegend, die hatten wir vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Wir hatten zwar den Bodensee auf dem Schirm und auch irgendwie Alpenregionen, aber dass Dornbirn sich als so toller Urlaubsort entpuppt, das hätten wir bis dahin noch nicht gedacht.
Meine erste Amtshandlung, wenn wir eine neue Folge aufnehmen, ist ja erstmal den Ort bei Google Maps einzugeben und zu gucken, welche Fotos da aufploppen. Und das sieht schon mal direkt spektakulär aus. Also irgendwie so eine lustige Mischung aus so, ja, keine Ahnung, wie man sich vielleicht auch Bayern vorstellt, aber dann eben mit so Fachwerk, irgend so ein cooles, großes Haus, vermutlich das Rathaus. Ja, erzähl doch mal, was habt ihr in Dornbirn gemacht oder habt euch die Stadt selbst gar nicht angeguckt?
Tatsächlich, zweiteres, wir haben uns die Stadt überhaupt nicht angeguckt, hätten wir auch echt noch machen können, aber wir waren in erster Linie zum Wandern und Outdoor-Sport machen da und haben deshalb vom Campingplatz eher Ausflüge in die andere Richtung gemacht und nicht ins Dorf rein. Wir mussten noch nicht mal irgendwie einkaufen, weil wir uns gut vorbereitet hatten. Von daher ist uns dieser Part irgendwie leider durch die Lappen gegangen. Aber was ich sagen kann, ist, die Ach fließt durch Dornbirn. Finde ich auch ein sehr lustiger Name für einen Fluss. Der Fluss ist sehr davon gekennzeichnet, dass der industriell für den Müllerbetrieb verwendet wurde und ist in ganz vielen so menschengemachte Stufen eingeteilt. Und der lädt super dazu ein, dass man da frei schwimmen geht oder baden geht oder auch einfach nur die Füße reinhält, weil der an vielen Stellen auch sehr flach ist, an anderen allerdings auch wieder so tief, dass man gut reinspringen kann, auch mit Salti, haben wir ganz oft gesehen. Allein diese Stufen machen schon total viel her und sehen spannend aus, wenn auch nicht besonders so natürlich romantisch, sondern halt ganz offensichtlich menschengemacht. Aber auch die Wasserfarbe ist total spannend, weil da in der Region der Stein total kalkig ist und dadurch wirkt das Wasser sehr milchig, hellblau, weiß und nicht durchsichtig.
So ein bisschen wie das Leitungswasser bei mir in Butzbach, wo ich herkomme, wo ich den Leuten immer sagen muss, nein, das ist nicht giftig, ihr könnt das trinken. Gut, würde ich jetzt vielleicht in der Ach nicht machen, aber ja, okay. Und diese Stufen waren jetzt da bei euch beim Campingplatz oder?
Mhm. Okay. Genau, auf der Höhe. Der Campingplatz ist in der Gütlestraße. Also kommt man direkt vom Campingplatz, geht man über die Straße drüber und kann direkt quasi runter ans Wasser gehen. Und da waren wir auch direkt am ersten Abend, haben mal die Füße reingehalten, sind ein bisschen rumgelaufen, über die Steine geklettert und haben Leuten beim, das klingt richtig falsch, wenn ich sage, Leuten beim Baden zugeguckt, aber da waren einige, die da mit spektakulären Sprüngen in die tieferen Gebiete gesprungen sind. Dem haben wir zugeguckt, auf eine nicht creepige Art und Weise.
Okay, völlig uncreepy, habt ihr die Leute beobachtet.
Genau.
Und wie tief ging es da jetzt runter, wenn du sagst, die hüpfen da mit Salto rein und so weiter?
Kann ich gar nicht sagen. Dadurch, dass ich selbst nicht komplett drin war und nach unten getaucht bin und dadurch, dass man den Boden nicht sieht und es deshalb auch gar nicht einschätzen kann, keine Ahnung. Es kam niemand mit Schürfwunden oder einer Kopfverletzung irgendwie raus. Von daher glaube ich, es war tief genug und die sind da wirklich ordentlich reingesprungen.
Okay.
Was man auch überhaupt nicht denkt. Also ich wäre jetzt von dieser Stufe definitiv nicht runtergesprungen, weil das halt echt anscheinend nur so ein tiefes Loch zu sein scheint und zu den Seiten relativ schnell wieder flach wird. Man vermutet es wirklich nicht, wie tief das Wasser da ist.
Aber zum Glück waren Leute da, die es wussten, sodass du hiervon berichten kannst.
Genau, sehr schön. Genau. Ich wollte noch so ein paar Sachen zum Campingplatz erzählen, weil der hat sich wirklich als super rausgestellt. Wir hatten längere Zeit vorher gesucht, wo wir da gut auf einen Campingplatz können und es ist schon so, dass viele da in der Region recht teuer sind. Also das hat die Gegend so ein bisschen an sich. Auch Richtung Schweiz wird hier sowieso alles teurer. Aber der in Dornbirn ist tatsächlich noch im Vergleich total machbar. Also ich werde da jetzt keine Preise zu nennen, weil die sich wahrscheinlich auch schon wieder angepasst haben. Und man ja natürlich auch für sich gucken muss, bin ich mit einem Zelt da? Habe ich dazu ein Auto? Habe ich einen Hund dabei? Habe ich Kinder dabei? Wie viele Personen sind wir? Oder habe ich einen Stellplatz für einen Campervan oder so? Von daher würde ich da einfach den Link zur Verfügung stellen und ihr könnt euch dann selbst anschauen, wie viel das für euren Urlaub kosten würde. Und auf diesem Campingplatz kann man auch frühstücken, wenn man möchte. Kann man, also entweder man bestellt es und kann es mitnehmen oder man kann vorne in diesem kleinen Bistro, würde ich es nennen, frühstücken. Ist ansonsten sehr weitläufig. Man sitzt sich nicht so auf dem Schoß, wie bei manchen anderen Plätzen das ist. Wir hatten jetzt auch ziemlich Glück, dass es einfach nicht so voll war. Und wahnsinnig große sanitäre Einrichtungen, also auch da total praktisch. Man muss nie auf eine Dusche oder auf eine Toilette warten oder so. Das ist auch mal total gut, finde ich. Und auch sehr viele Möglichkeiten, um seine Sachen abzuspülen. Also auch da muss man nicht anstehen, sondern hat ganz viele Spülbecken zur Verfügung. Was bei diesem Campingplatz auch noch so ein Herzstück quasi ist, ist ein Mensch namens Klaus. Wir kamen an und die Person, die uns halt da eingewiesen hat und gesagt hat, alles klar, von dann bis dann seid ihr da, ja, ihr habt ja gebucht, dann Bezahlung ist später, dies, das, Ananas, hat dann gesagt, ja, ihr könnt dann da hinfahren, ich lasse euch durch die Schranke und da wartet ihr, gleich kommt der Klaus. Wieso? Alles klar, was auch immer das heißt. Und dann kam Klaus. Klaus ist so ein Typ, der vermutlich, so wie es klang, schon ganz lange da auf diesem Platz selbst wohnt als Dauercamper, der dann irgendwann angefangen hat, für den Campingplatz mitzuarbeiten und ja, da so ein bisschen mitzuhelfen. So war ganz recht offensichtlich die Genese und Klaus kam dann zu uns ans Fenster, war ein total entspannter Dude, der gesagt hat, alles klar, dann kommt mal mit und hat uns zu unserem Platz geleitet und hat dann gesagt, hier, wenn irgendwas ist, ruft einfach Klaus. Und wir haben halt so gekichert, weil wir gedacht haben, ja, es ist halt ein wahnsinnig weitläufiger Campingplatz und dieses Ruf einfach Klaus klingt so nach Superheld und macht ja wahrscheinlich niemand. Ja, weit gefehlt, da wurde wirklich Klaus gerufen und zwar auch von den Mitarbeitenden vorne im Bistro wurde dann wirklich laut einfach das Fenster geöffnet und Klaus rausgerufen. Ja, und dieser Klaus kam dann an einem der Tage bei uns vorbei und sagte, habt ihr Kinder? Und wir so, nee, naja, sehr nicht viele Kinder da. Und dann wirft er uns einfach zwei Kinderschokolade zu, die dann beide Max essen durfte, weil bei ihm ist dienstags Kindertag. wo ich normalerweise sagen würde, ältere Menschen oder Männer vor allem, die Schokolade an Kinder verteilen, sind ja eher eine Red Flag. Aber bei ihm ist es so, dass er wirklich jeden Dienstag über den ganzen Platz geht und Familien mit Kindern Schokolade für die Kinder mitgibt. Und das ist schon irgendwie eher eine Green Flag. Und donnerstags ist dann Hundetag. Da fragt er nämlich alle Familien, wer Hunde hat und bringt jedem Hund ein Schweineohr mit. Das ist Klaus.
Wir mögen Klaus, würde ich sagen.
Genau, Klaus ist auf jeden Fall die gute Seele.
Schön. Ich habe auch gerade gesehen, es ist nicht nur Hundetag, sondern auch Yogatag. Es gibt scheinbar zwei Yogakurse die Woche.
Ja, das war während unserer Zeit, glaube ich, nicht aktiv. Aber hatte ich auch gesehen am Anfang, dass da auch ganz viele Angebote für Kinder oder auch Yoga für Erwachsene angeboten wird und so. Fand ich sehr spannend und sehr cool.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sympathischen Campingplatz.
Absolut. Und über Klaus werde ich später auch noch eine Geschichte erzählen, vielleicht am Ende der Folge dann. Und jetzt würde ich, glaube ich, gleich in das starten, was wir sonst noch so gemacht haben, außer auf unserem Campingplatz rumzuhängen. Was vielleicht noch ein ganz guter Merker ist, wir waren ja im August da, es war unfassbar heiß in der Woche, in der wir da waren. Also wir hatten eigentlich immer über 30 Grad und teilweise 36 Grad. Das war schon knackig. Und für das, was wir vorhatten, hat man das auch gemerkt.
Ja, ich erinnere mich gut. Wir haben es ja in meiner anderen Folge schon mal angeteasert, in der Balkan-Folge, dass wir zur selben Zeit im Vorarlberg unterwegs waren. Mhm. Und es war echt brutal heiß.
Ganz genau.
Ich hoffe, euch ist es immer gut ergangen, trotz der Hitze.
Ja, kommen wir gleich zu.
Okay.
Wer sich jetzt übrigens denkt, oh, Dominiks Reise nach Vorarlberg würde ich auch gerne noch hören. Wir werden noch eine zweite NAVE-Folge dazu aufnehmen, in der Dominik dann von seiner Reise berichten kann.
Richtig, direkt schon mal den Druck erhöhen, dass ich das auch wirklich durchziehe.
Genau.
So, Tag 1. Tag 1, den ihr komplett in Vorarlberg seid, nehme ich an.
Wir haben die Situation genutzt und wer bei uns letztes Jahr zugehört hat und die Hawaii-Folge gehört hat, weiß, dass Tim sich in unsere Herzen gepodcastet hat und der wohnt da in der Nähe und wir haben gesagt, ach, wenn wir schon in der Nähe sind, lass doch mal treffen und gemeinsam wandern gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben uns tatsächlich in Frümsen getroffen. Tim hatte noch einen Kumpel dabei, den Patrick, und wir sind dann zu viert wandern gegangen. Frümsen liegt in der Schweiz. Hier auch ein wichtiger Merker, checkt vorher, wie eure Handyverträge das Ganze abdecken. Wir haben es nicht vorher gemacht und mussten dann ein bisschen was zahlen, weil sobald ihr in die Schweiz kommt, ist EU-Roaming aus.
Und oh nein.
Ja, das kann einem echt böse auf die Füße fallen und wenn ihr mobile Daten dort nutzen müsst oder auch einfach nur anrufen müsst oder angerufen werdet, kann das ganz schön teuer sein. Deswegen schaut da am besten vorher und wenn ihr Karten digital zur Verfügung habt, dann seht zu, dass ihr euch die runterladet vorher. Das ist ganz wichtig.
Labroad Insider-Tipp Nummer 1.
Ja.
Okay.
Ja, wir haben echt nicht dran gedacht und wahrscheinlich denken voll viele so, oh, ist doch klar, ja. Gut, aber wenn du nicht oft da bist, ne, kann es schon mal passieren. Und was auch relevant ist, ne, selbst wenn du noch in Österreich bist, kann es trotzdem sein, dass das Netz kurz switcht und dass du in Schweizer Netz kommst. Das ist mir auch passiert. Wir waren definitiv noch in Österreich und es hat geswitcht. Das kostet dann halt auch ordentlich was. Naja, nachher ist man mal klüger. Jedenfalls Frümsen. Da haben wir uns an der Gondelstation getroffen und sind dann nach oben zur Staubahnkanzel gefahren damit. Dazu muss man wissen, diese Gondel ist sehr teuer. Also wird ja in Schweizer Franken bezahlt. Ich habe jetzt nochmal die aktuellen Preise angeguckt. Die sind jetzt ein paar Euro teurer, als es bei uns war. Aber es sind einfach 42 Euro pro Person hin und rück, also Berg- und Talfahrt. Ja, ist nicht ohne. Besonders wenn man das irgendwie für eine Familie oder so, dann muss man sich das echt zweimal überlegen, finde ich. Deswegen habe ich gesagt, ich verschweige es nicht. Ich sag, wie es ist.
Ja, krass. Mhm. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, schon so reinzuquaken, wie es bei meiner Reise war. Aber das lasse ich jetzt sein. Aber 42 für eine Fahrt oder für hin und zurück immerhin.
Ja, für hin und zurück.
Okay, na gut. Dann sind es ja nur 21 pro Weg. Oh Gott.
Genau. Schnapper. Naja, aber jedenfalls vielleicht auch noch ein Merker, diese Wanderung ist für uns nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern wir haben die tatsächlich vom Instagram-Account von Hegefeier gefunden und der hat die vorgeschlagen und ich habe gedacht, das sieht so geil aus, ich guck mal, wo das ist. Ach, bei uns in der Nähe, ja nice, machen wir. Da wusste ich noch nicht, wie teuer die Gondel ist. Naja, auf jeden Fall ist eine wirklich, wirklich tolle Wanderung. 8,5 Kilometer, 450 Höhenmeter in etwa. Und man hat, wenn man von dort, also der Staubahnkanzel, losläuft, die Staubahnkanzel ist übrigens auch eine Einkehrmöglichkeit, wen das interessiert, Dann hat man einen ganz, ganz tollen Blick auf die Sachser Lücke. Das ist eine sehr bekannte Felsformation da oben. Wirklich sehr beliebtes Fotomotiv. Man läuft erstmal längere Zeit auf dem Grat oben lang. Für Menschen mit Höhenangst, es ist kein Grat, wo wirklich links und rechts nebenan es runtergeht. Das würde ich euch nicht verschweigen, denn ich bin da eher auf der ängstlicheren Seite, was Höhe angeht. Das ist aber definitiv nicht so. Also es ist wirklich ein breiter Weg und es ist erstmal auch so auslaufend, nachdem es dann tatsächlich runtergeht. Aber es ist kein Gekraxel, kein Schwierigkeitsgrad in der Richtung. Genau, dann sieht man diese wunderschöne Sachser Lücke, wie gesagt, und steigt dann ab Richtung Fehlensee. Und nun kann man, wenn man möchte, da einfach nur runter und dann direkt rechts wieder parallel zum Gratweg entlang. Aber ich würde sehr empfehlen, zum Fehlensee runter, ich würde empfehlen sozusagen, runterzusteigen und sich den anzusehen. Weil der ist echt sehr, sehr schön. Es ist ein sehr, sehr schöner Bergsee. Wenn man möchte, kann man da auch rein. Ich sag mal so, wir hatten alle keine Badekleidung dabei. Hat nicht alle von uns davon abgehalten, nicht vielleicht doch in den See zu gehen. Shoutout an Tim. Auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Toller Blick, toller See und eine super Möglichkeit, um sich abzukühlen, weil, wie gesagt, war ziemlich heiß. Da unten am Fehlensee gibt es auch das Clubheim Fehlensee. Da kann man auch super einkehren, haben wir auch gemacht. Wieder der Reminder, es ist die Schweiz. Alles ist ein bisschen teurer.
Und noch teurer, als es eher schon in den Alpen ist.
Mhm. Okay. Also so viele Vergleiche habe ich nicht, aber es wirkte so. Genau, und dann läuft man quasi auf diesem Hochtal zurück, in Anführungszeichen, wieder bis unterhalb von der Staubahnkanzel. Und da geht es dann in recht engen Serpentinen hoch. Und wenn man jetzt ein bisschen verrückt ist, kann man, wie Tim und Patrick, einfach sagen, so, alles klar, wir sehen uns oben, wir rennen. Und man denkt erst so, ja, haha, das ist bestimmt ein Scherz. Und dann rennen die da wirklich hoch und sind in 26 Minuten oben und sind noch nicht mal wahnsinnig kaputt. Oder man macht es wie normale Leute und wandert ganz normal hoch und braucht dafür dann etwa eine Stunde. Ist auch unten auf dem Schild genauso angegeben. Wir haben auch etwa eine Stunde gebraucht. Ich habe das nicht so gemacht wie normale Leute, sondern ich habe mir gedacht so, ey, es ist super heiß. Es ist schon auch ein krasser Anstieg. Wird mir einfach mal so ein bisschen schwummrig. Merke plötzlich, dass mein Herz extrem schnell schlägt. Denke mir so, vielleicht sollte ich mich hinsetzen, gucke auf meine Uhr, sagt, was der Puls sagt. Ah, 204, oh. Vielleicht, oha, okay. Vielleicht mal kurz warten. Und habe dann auch später gesehen, also der Puls war bis 210 hoch. Ja, also es gibt da so einen Spielraum zwischen Hochrennen und normal Hochwandern und trotzdem einen Puls von 210 haben. Das ist euch ganz freigestellt, wie ihr das machen wollt. Jeder, wie er will, ne?
Hattet ihr denn genug Wasser dabei?
Ja, das hatten wir zum Glück. Und okay. Das war jetzt nicht das Problem. Es war einfach nur, also ich habe so ein bisschen Probleme mit Höhe tatsächlich. Hatte ich auch schon öfter, so Höhenkrankheit und starke Kopfschmerzen, sobald es höher als 2500 ist. Das ist etwa so, ich glaube, es war 2300. Wenn du das nicht gewohnt bist und innerhalb von einem Tag wirklich mit der Gondel hochfährst, da dann dich auch noch irgendwie körperlich betätigst bei 36 Grad, kann passieren. Ja, also bei den Wanderungen danach war es immer nicht so. Von daher wird es wahrscheinlich diese Kombination gewesen sein. Ich pathologisiere das jetzt nicht. Find nur, man kann mal darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Menschen, die gerne reisen und gerne wandern, die gleichen Grundvoraussetzungen mitbringen und es auch immer mal sein kann, dass es einem irgendwo schlechter geht oder besser geht und dem einen fällt es total leicht und die andere hat wieder mal ein paar Probleme und wir wollen hier einfach authentisch bleiben.
Ja, das stimmt. Das habe ich mit meiner Familie auch feststellen müssen. Die Talente waren ganz unterschiedlich verteilt.
Ja, das ist schön gesagt.
Wenn man hier sich die Karte noch ein bisschen anguckt, wenn ihr weitergelaufen wärt, wärt ihr beim Gasthaus Plattenbödeli vorbeigekommen. Oh, oder bei den Hasenplatten. Das klingt alles so niedlich da.
Ja, nächstes Mal dann, wenn wir uns die Gondel nochmal leisten können.
Wenn ihr euch von der finanziellen Ausgabe erholt habt.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, also den ersten Tag im Vorarlberg wart ihr eigentlich in der Schweiz.
Exakt, genau. Aber ist halt von da aus super erreichbar. War echt keine lange Fahrt. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde etwa bis 40 Minuten, da wir uns ein bisschen verfahren haben. Man muss auch immer drauf schauen, ne? Schweiz hat auch Mautstraßen und so weiter. Wenn man die umfahren möchte, ist man natürlich ein kleines bisschen länger unterwegs, weil man die Landstraßen nimmt. Aber an sich keine große Strecke und voll im Rahmen. wenn man das machen möchte.
Mhm. Und du hast ja eben gesagt, ihr wart im Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Österreich. Aber wenn man auf die andere Seite runterguckt, sieht man ja auch schon Liechtenstein.
Ganz genau.
Auch direkt um die Ecke.
Ganz genau. Wir hatten auch ursprünglich überlegt, ob wir einfach in allen Ländern eine Wanderung machen, Liechtenstein inklusive. Allerdings haben wir da echt keine coolen Strecken gefunden und dann haben wir es einfach gelassen. Also in Liechtenstein jetzt vor allem. Ja.
Ja, die höchsten Berge sind nicht in Liechtenstein, also nur weil man in einem anderen Land war, muss man ja auch nicht unbedingt das noch mitnehmen.
Genau, also wir hatten auch so viele andere coole Touren, dass wir uns hätten davon eine sparen müssen, um dann extra nach Liechtenstein zu fahren, nur um diesen Plan durchzuziehen und das haben wir dann gelassen. Genau, aber damit ja, will ich nicht sagen, dass es in Liechtenstein nicht tolle Orte gibt, die super zu bewandern sind. Nur von unserer Priorität war das jetzt nicht oben, weil wir so viele andere coole Sachen gemacht haben. Ja, und abends haben wir wieder schön in unserem Zelt verbracht. Wir haben ein ganz gemütliches Zelt und haben es uns da total schön gemacht. Und es war eigentlich eher Glamping statt Camping, aber ja. Und bei den Temperaturen dann halt auch echt angenehm, dann da nachts zu schlafen, war nicht zu kalt.
Und das sagst du.
Das sag ich, ja. Ja, genau. Am zweiten Tag sind wir direkt von unserem Campingplatz aufgebrochen. Und zwar der Fluss Ach fließt auch durch die Rappenlochschlucht und durch die Alplochschlucht. Und da haben wir gedacht, Schlucht klingt immer ganz geil. Das machen wir doch. Direkt einfach die Straße entlang und kann direkt in die Rappenlochschlucht einsteigen. Und da würde ich aber sagen, tatsächlich würde ich diese Schlucht nicht so uneingeschränkt empfehlen. Also die ist eher unromantisch, sag ich mal. Überall gibt es da Spuren der Industrie, also irgendwelche großen Metallteile, verrosteten, die da noch rumhängen, die halb noch befestigt sind, halb schon so ein bisschen abgebrochen, auch entsprechend ein bisschen was rumgesprayt und so. Das sieht einfach nicht schön aus, das ist nicht wirklich irgendwas naturbelassen. Und sie ist relativ überlaufen, weil halt viele da von dort denken, oh, da könnte man da ja mal drumlaufen und einmal durch die Schlucht und so. Auf diesen Stegen hat ja bestimmt was, aber diese Schlucht ist einfach nicht so schön. Wenn man dann aus der Schlucht rauskommt, wurde da zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, gerade eine neue, sehr hässliche Betonbrücke gebaut für Autos. Die sollte jetzt auch schon fertig sein. Also die war schon begehbar und befahrbar, als wir da waren. Da waren nur noch ansonsten halt Baustelle, was dem Charme jetzt auch nicht unbedingt geholfen hat. Aber danach geht es so ein bisschen weiter in die Natur und kurz bevor es in die Alplochschlucht geht, gibt es noch einen kleinen Kiosk. Da haben wir uns zum Beispiel mit kalten Getränken versorgt, weil es auch da wieder extrem heiß war und sind dann weiter in die Alplochschlucht. Und die ist tatsächlich richtig schön. Also abgesehen davon, dass die meisten Menschen da schon abgedreht haben und einfach wieder zurück durch die Rappenlochschlucht sind, war es da halt auch einfach leerer und viel naturbelassener und ja, war einfach eine total schöne Erfahrung. Und von dort aus kann man dann auch noch weiter, geht durch den Wald, dann gibt es nochmal einen ziemlich knackigen Anstieg, aber lohnt sich. Danach geht es wieder runter zu einer Felsformation, die sich Kirchle nennt. Und da geht es dann durch ganz schmale Gänge in so einen ganz tiefen Kessel, wo man umgeben ist von hohen Felsen und kann nur noch so nach oben gucken, wo diese sehr hellen, weil sehr kalkhaltigen Felsen so nach oben zusammengehen und man so den Wald und den Himmel dadurch sieht. Richtig, richtig toll. Fotos werde ich wie immer über Instagram zur Verfügung stellen. Das war eine sehr lohnende Wanderung. Von da aus sind wir dann zurück. Es war so eine 12,6 Kilometer Tour, auch 420 Höhenmeter, also genau, gut machbar, ein bisschen länger als die davor, aber genau, wenn man sich ein bisschen Zeit mitnimmt, eine total tolle Tour. Hat sich sehr gelohnt.
Ja, das klingt doch super. Direkt danach käme noch die Schaufelschlucht oder sonst was. Okay, also wir lassen einfach die Rappenlochschlucht aus, aber man muss dadurch, um zu den anderen zu kommen, oder gäbe es auch Wege, wie man da die umgehen kann?
Da gibt es sicherlich Wege, wie man die umgehen kann. Also man kommt auch mit dem Auto irgendwie zu diesem Kiosk. Wir sind jetzt halt direkt von unserem Campingplatz losgegangen und deswegen war das quasi der sinnvollste Weg dadurch. Wir haben jetzt nicht großartig geguckt, ob es noch einen anderen gibt, aber wenn man von woanders startet, kann man die Alplochschlucht ganz unabhängig davon machen und sich dann eine andere Tour zusammenstellen. Das ist gar kein Problem. Wir benutzen zum Touren zusammenstellen immer Komoot. Das ist für uns so eine ganz praktische App. Gibt aber auch ganz viele andere Wander-Apps, die vielleicht für eure Bedarfe dann sinnvoller ist. Wir nutzen halt die.
Genau. Ja, okay. Gut.
Dann würde ich quasi auch schon zum dritten Tag, der auch, obwohl die ersten zwei Tage auch richtig, richtig schön waren, aber trotzdem auch ein bisschen ein Highlight darstellen, muss ich sagen. Und zwar waren wir da nicht wandern oder vielleicht schon, vielleicht je nachdem, wie man es interpretiert, haben Canyoning gemacht. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Canyoning ist, man zieht einen Neoprenanzug an und springt, schwimmt, rutscht, klettert durch eine Schlucht durch, auf Wasserwegen.
Okay. Das klingt spektakulär und klingt auch, also ich stelle es mir ein bisschen schmerzhaft vor, stellenweise.
Ja, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Aber das Praktische bei diesem Canyoning war auch, dass das auch bei uns vom Campingplatz aus erreichbar war. Weil auch das war einfach in der gleichen Straße quasi, in der wir gecampt haben, ein bisschen weiter oberhalb. Da kann man entweder für, ich glaube, 2 oder 3 Stationen den Bus nehmen oder man läuft halt hin, je nachdem, wie man möchte, unterwegs. Das ist vielleicht auch noch relevant für andere, das haben wir jetzt nicht genutzt. Gibt es auch noch ein Schwimmbad übrigens, also für alle die nicht in der Schlucht baden wollen oder in der Ach, die können da auch einfach ganz normal ins Schwimmbad gehen. Das war zu der Zeit, als wir da waren, extremst voll bei dem Wetter. Von daher haben wir es nicht mal in Erwägung gezogen, wenn wir gewollt hätten. Aber ja, genau. Und da die Straße entlang, wie gesagt, ganz tolle Straße, da ist eine Menge los, gibt es dieses Canyoning-Angebot. Ja, der Anbieter heißt canyoningguides.at. Roman ist da der Chef. Das war auch der mit uns diese Tour gemacht hat. Auch da verlinken wir euch wieder die Seite. Wir haben die Einstiegstour gemacht, die heißt Merlin's World und kostet 95 Euro pro Person. Da sind Sprünge bis zu 7 Metern drin und man seilt sich bis zu 12 Metern ab. Und ansonsten klettert man ganz viel und rutscht zwischen und auf den Steinen entlang. Und ja, ist einfach super spannend und abwechslungsreich. Also es gibt auch Sachen, wo man sich dann rückwärts hinsetzen muss und dann rückwärts runterrutschen muss. Also ich weiß nicht, ob die das nur so machen, höchstwahrscheinlich. Man kann auch einfach vorwärts rutschen, höchstwahrscheinlich. Oder auch Sachen, wo sie einen am Gürtel festhalten und man muss sich dann ganz gerade und gestreckt nach hinten lehnen und dann lassen sie einen los und man fällt dann rückwärts ins Wasser. Auch ganz spannend.
Ja. Also hier sind spektakuläre Bilder auf jeden Fall auf Google zu sehen.
Ja, das ist auch sehr spektakulär.
Dieser Guide oder dieser Anbieter hat einfach 5,0 Sterne auf Google. Der hat 100 oder fast 200 Einträge und die sind alle 5 Sterne.
Krass, ja. Ja, sehr cool. Okay. Danach hatten wir tatsächlich, weiß gar nicht, ob ich danach geguckt habe, um ehrlich zu sein. Ich habe die Seite angeguckt und war einfach direkt angesprochen. Nach dieser Einstiegstour kann man theoretisch auch weitermachen und direkt sagen, okay, wir würden gerne das nächste noch mitbuchen, wenn sie Zeit haben. Aber das ist meistens so, dass sie das ermöglichen. Die nächste höhere Tour ist quasi der Kangaroo Jump, heißt der. Da wird dann mit bis zu 13 Metern Höhe wird da gesprungen. Also da muss man schon ein bisschen krasser drauf sein, finde ich persönlich. Mhm. du hast ja davon gesprochen, dass das vielleicht ziemlich wehtun könnte. Man kriegt tatsächlich diese Neoprenanzüge, die richtig dick sind. Also die sind echt gut gepolstert. Wir haben uns nicht wehgetan. Also wenn man sich jetzt nicht irgendwo einklemmt oder sowas. Aber allein dieses Rutschen und irgendwo gegendotzen ist überhaupt nicht schlimm. Und neben den Neoprenanzügen kriegt man natürlich noch Helme und sehr gute Wasserschuhe, in denen du im Wasser richtig krassen Halt hast. Du kannst, also wir sind da mit uns, haben uns abgeseilt und du stehst mit diesen Schuhen echt am glatten, nassen Felsen und hast trotzdem Halt. Ich war total baff. Und da drin hast du auch noch Neoprensocken. Das kriegst du halt alles mit bei der Tour. Und wirst hochgefahren an das Ende, an das eine Ende, also an den Anfang sozusagen der Tour. Und wenn du mit der Tour durch bist, dann läufst du halt wieder zurück als Gruppe zum Verleih. Ja, und man läuft oder man kraxelt oder canyoningt durch die Kobelach-Schlucht und es sind etwa 2,6 Kilometer, die man da macht. Klingt jetzt erstmal wenig, aber auf dem Weg mit der Gruppe und so weiter ist es natürlich ein bisschen länger. Insgesamt ist man so 4 bis 5 Stunden unterwegs und davon etwa 3 Stunden im Wasser. Man hat auch als Team so ein paar Rucksäcke dabei, wo die auch Getränke und so kleine Snacks mitbringen, was auch ganz süß ist. Dann hat man in der Mitte so eine Pause und dann sitzen da alle in ihren Neoprenanzügen und kriegen einen Müsli-Riegel und ein Getränk gereicht und dann mummeln da alle und das ist irgendwie ganz cute, finde ich. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, für mich ist Höhe jetzt nicht unbedingt das, also nee, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Höhenangst habe, aber wenn es irgendwo steil runtergeht, geht mir schon ordentlich die Pumpe und ich hatte auch schon, weil es mal sehr steil runterging, auch Panikattacken. Also es ist schon so, dass mich das nicht kalt lässt. Von daher habe ich da mit dem Runterspringen und so auf jeden Fall Ängste bezwungen. Und eine weitere Angst vor mir ist dunkles Wasser. Jetzt habe ich ja schon gesagt, das Wasser da ist nicht dunkel, sondern milchig. Aber es geht mir auch eher darum, den Grund nicht zu sehen, nicht zu sehen, was unter mir ist. Das heißt, ich habe da eigentlich bei dieser Tour zwei meiner Ängste mich denen gestellt. Und ich sag mal, mehr oder minder erfolgreich. Also das mit dem Wasser hatte ich tatsächlich keine Probleme.
Gott sei Dank waren keine Spinnen da.
Ja, ich bin auch sehr, sehr froh. Das wäre das dritte Thema gewesen, aber da waren wir relativ gut dabei. Bei dem Hof, wo wir die Anzüge bekommen haben, waren relativ dicke Spinnen, aber bei denen bin ich dann einfach nicht so nah gewesen. Das ging es auch.
Einfach klug von dir.
Total, ne? Also man muss ja nicht alles an einem Tag, ne?
Smart.
Ja.
Du hattest jetzt also Neoprenanzug, der quasi alles abdeckt, bis auf die Füße, für die du nochmal extra was hattest. Wie sieht es so aus? Das Wasser ist ja wahrscheinlich trotzdem schweinekalt. Mhm. So Hände und Gesicht war okay?
Total. Also da ist man eher froh darum, dass da kaltes Wasser hinkommt. Man hat darunter ja also Badekleidung normale. Da würde ich empfehlen, möglichst eng anliegende zu wählen, weil so eine eher tiefere, lange Badehose darunter könnte ziemlich unpraktisch sein, einfach von der Menge an Stoff. So ein Neoprenanzug ist ja verdammt eng. Takes auch a village, um da reinzugehen. Das sagt man so nicht auf Deutsch. Also ist auch ziemlich anstrengend, da reinzukommen. Und ich sag mal so, geht vorher dringend auf Toilette. Man hat, bevor man startet, noch unten bei so einem Gasthaus die Möglichkeit und danach eigentlich nicht mehr. Menschen mit Penis haben es da ein bisschen leichter als die ohne. Die können eher nochmal so in den Wald gehen. Das wird auch nochmal gesagt, bevor es losgeht. Hier ist eine Möglichkeit und so weiter. Und da hast du dann als Mensch ohne Penis dann halt auch tatsächlich ein Problem. Weil dieser Neoprenanzug echt viel Stoff mitbringt. Ich sag mal so.
Du musst die eigentlich bis unter die Knie ziehen.
Das auf alle Fälle. Und dann musst du auch hoffen, dass du ziemlich lange Oberschenkelknochen hast. Aber dabei belassen wir es jetzt mal einfach. Okay. Vielleicht ist es mal eine Geschichte für eine andere Folge, wer weiß. Naja, jedenfalls ist das schon relevant. Und es wird auch vorher gesagt, hier wer reinpinkelt, zahlt den Neoprenanzug. Das sind mindestens 250 Euro. Also das würde ich auch einfach nicht empfehlen. Einfach aus ganz, ganz vielen guten Gründen.
Ja.
Ja. Und genau, ich habe ja schon gesagt, ne, die Höhe ist auch was, womit man kämpft. Es gibt mehrere Sprünge dabei. Man startet mit, ich glaube, 3,5 Metern etwa und steigert sich dann bis 7 Meter. Und jetzt war das so, dass diese 3,5 Meter, das sieht natürlich von oben immer höher aus. Du kannst dir das von unten nicht angucken und dann sagen, ja, springe ich oder springe ich nicht, sondern du bist oben und wirst dann halt so in der Gruppe da runtergeleitet, sage ich mal. Ich muss sagen, ich war beim ersten Sprung absolut überfordert, also wirklich absolut überfordert, habe hyperventiliert und bin nochmal zurück und wollte dann nicht und dann sind alle anderen gesprungen und dann er wollte mich quasi zwingen und hat mich so ein bisschen nach vorne gezogen und ich habe gesagt so, nein, ich will zurück und dann hat er, ich habe das Gefühl, er hat so getan, als hätte er mich nicht gehört und hat einfach meinen Fuß genommen und auf die Stelle gestellt und so und wollte mich dazu bringen, zu zwingen. Nur ist es so, also ich stand ja schon sehr nah an einer Panikattacke, sag ich mal. Ich hatte jetzt noch eine, aber ich war auf jeden Fall nah dran. Hatte in meinem Leben auch schon einige und habe auch schon viele Leute dabei begleitet und aus einer rausgeholt und so. Das kann ich jetzt nicht von jeder Person erwarten, dass sie diese Sensibilität und dieses Know-how mitbringt. Das möchte ich auch gar nicht von jeder Person erwarten. Aber wenn es in so Ausnahmesituationen wie Canyoning ist und selbst wenn es nicht der höchste Sprung ist oder so weiter, dann würde ich das schon ein bisschen hoffen tatsächlich. Die Tour an sich war toll, der Typ an sich war toll, es war auch noch ein anderer dabei, der das mitbegleitet hat. Beide super freundlich, super lieb, aber das war ein Moment, in dem ich mich nicht ganz so aufgehoben gefühlt habe einfach. Wir haben es dann noch hingekriegt und er hat mich dann von einer tieferen Stufe springen lassen, was dann auch total okay war. Und den nächsten Sprung, der dann 4 Meter hatte, oder sogar oder 4,5, ich weiß es gar nicht mehr genau, also auf jeden Fall höher war, den habe ich dann noch hinbekommen. Ich habe zwar krass mit mir gekämpft und es gibt einen, der macht immer Videos und Fotos und so von allem, damit man nicht selbst irgendwie Handys mitnehmen muss. Und man kriegt alles an Bildmaterial danach geliefert, was auch ein cooler Service einfach ist, dass man auch bildliche Erinnerungen davon hat und das auch Leuten zeigen kann und so, ist richtig toll. Und es gibt dieses Video von mir, bevor ich da runterspringe oder wie ich da runterspringe. Dieses Video ist 41 Sekunden lang. Der Sprung an sich waren wenige Sekunden davon und das meiste davon war hyperventilieren, offensichtlich zurückgehen, Kopfschütteln, wieder nach vorne gehen und von 3 runterzählen, dann doch wieder den Kopf schütteln und so weiter. Und ich habe es dann tatsächlich dadurch geschafft, dass ich mich von 3 runtergezählt habe, was für die Leute, für die es relevant ist, auch manchmal ein ganz guter Tipp ist, sich aus einer Panik rauszuholen, sich einfach runterzuzählen. Das klingt total banal und bescheuert, aber mir hat es in dem Moment total geholfen. Und ich bin runtergesprungen, habe damit, ich will nicht sagen, meine Angst besiegt, aber ich habe mich ihr auf jeden Fall gestellt. Und es war für mich dann auch so cool, dass ich das gemacht habe, dass ich auch gesagt habe, okay, die höheren Sprünge, 5, 6, 7 Meter, die muss ich nicht machen. Ich muss mir das nicht weiter beweisen. Das ist mir auch noch zu hoch. Man kann auch drumherum klettern. Und es war für mich aber trotzdem total gut. Roman hat dann am Ende so gesagt, ja, war es denn okay für dich? So fühlst du dich nicht so quasi, als hätte ich das vergeudet oder so. Und ich so, nee, überhaupt nicht. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe das geschafft. Und ich musste darüber nicht hinausgehen, sondern ich habe das geschafft und das war für mich schon ein Riesenschritt. Und das heißt ja nicht, dass ich den Rest irgendwie an der Seite saß. Ich habe es ja komplett mitgemacht. Ich habe nur die Sprünge ausgelassen, was jetzt für mich persönlich überhaupt kein Thema ist. Und was auch total irgendwie lustig ist, ne? Entweder du springst dann da diese 5 Meter runter in so einen relativ engen Kessel, wo ich gedacht habe, so, gibt es eine Alternative? Und er so, ja, da abseilen. Und das ist einfach so ein Seil mit so ein paar Knoten drin und dann bist du an einem richtig glatten, steilen Felsen, wo du dich einfach nur an so einem Seil festhältst, ansonsten ungesichert mit deinen Schuhen darunter. Und das war für mich in dem Moment so viel sicherer. Und da merkt man einfach, wie viel davon im Kopf ist. Springen ist Kontrolllosigkeit. Irgendwo dran festhalten können und Schritte machen können, ist Kontrolle. Auch wenn es effektiv so ist, dass da genauso viel hätte passieren können, wenn nicht mehr, weil ich einfach auch gegen Felsen hätte knallen können und runterrutschen können oder so. Ja, fand ich spannend.
Ja, stimmt. Nee, aber freut mich, dass du es geschafft hast und dass du da stolz rausgekommen bist.
Ja, danke schön.
Und die 13 Meter, also ich weiß nicht, irgendwie, ich kann es mir gar nicht so ganz vorstellen, wie man da, also ich habe mal so irgendwelche Klippensprünge ins Meer gemacht, wo ich dann denke, ja, okay, das Wasser ist tief und so weiter, aber also es klingt schon irgendwie merkwürdig, dass du in so einem Gebirgsbach da irgendwie 13 Meter runter springst. Mhm. Also ich kann die Ängste auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja, also ich glaube, ich wäre auch beim Klippenspringen jetzt nicht unbedingt dabei gewesen. Aber es ist, wie du sagst, ne, schon was anderes, wenn du in so einen engeren Kessel auch springst. Ne, hast du auch so das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt ein bisschen zu weit springe, dann springe ich voll gegen die Wand einfach. Ja, und,
ja genau. Ja,
bei dieser einen Stelle, bei der ich dann auch nebendran geklettert bin, die ich gerade besprochen habe, ist es auch wirklich so eine ganz schmale Stelle und Roman steht dann einfach noch unten und filmt so von unten. Also dass der erste Gedanke auch ist so, entweder ich springe gegen den Felsen oder baller ihn voll weg. Also beides hätte sein können oder auch in Kombination. Von daher war das auch irgendwie, ja, dahingehend schon mal irgendwie schwieriger, sich dazu aufzuraffen, darunter zu springen, weil einfach so viele andere Sachen noch wehtun hätten können.
Aber auch, also wenn man den Job macht, muss man wahrscheinlich auch tiefenentspannt sein, weil man ja irgendwie doch relativ viel Verantwortung dann auch für die Leute da hat.
Auf jeden Fall, ja. Die sind auch ziemlich entspannte Dudes und trauen sich das alles auch und sind da echt cool mit dabei. Und dieser Kangaroo-Jump, ne, bis zu 13 Metern, das ist halt auch 13 Meter in so einer Schlucht, das ist schon ordentlich. Also sag jetzt nicht nur ich, sagen auch andere Menschen, die weniger Angst vor Höhe haben.
Ja. Ja, vor allem, also auch, weil halt eben die Leute das ja sonst wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Mhm. Also ich habe mal einen Bungee-Sprung gemacht, wo ganz klar gesagt wurde, Leute, ihr springt nicht ab, ihr werdet quasi so vorsichtig runtergelassen. Mhm. Der Typ vor mir springt ab und ist halt dann einfach, also das war so ein Sprung über Wasser. Mhm. Und wenn du es so gemacht hast wie ich und du wurdest einfach so runtergelassen, dann bist du halt oberhalb des Wassers zu Ende gewesen mit dem Sprung. Mm. Und der Typ, der abgesprungen ist, war einfach komplett weg im Wasser. Und ich dachte so, okay, es muss wehgetan haben.
Krass.
Aber wirklich so diese einzige Sache, du musst ja eigentlich wirklich gar nichts machen, die gleiten dich da raus. Du musst einfach nur nichts machen. Mhm. Und selbst das war schon zu viel Anweisung für den Herrn vor mir.
Aber was heißt, ja. Was heißt runterleiten lassen? Ich dachte immer, man kippt so runter sozusagen.
Ja, genau. Lässt sich fallen. Okay. Also der hat dich halt an dem Seil festgehalten, sodass du dann schon so leicht gekippt bist und dann warst du schon so halb richtig und dann lässt er halt los. Aber de facto musstest du halt nichts machen, sondern machen lassen.
War super spannend, dass du es gerade sagst, dass das relevant ist, weil ich habe immer gedacht, dass es so Psychospielchen ist, dass man da noch so schief ist und quasi noch nicht mal die Kontrolle darüber hat, wann man quasi nach unten gelassen wird, sondern dass das einfach nur dafür ist, dass man sich unten nichts bricht oder im Wasser landet. Voll gut.
Also so war es jedenfalls bei mir. Mhm. Und genau, also ich war auch irgendwie dankbar drüber, weil diesen Schritt selbst zu machen, finde ich im Kletterwald schon irgendwie komisch, obwohl du weißt, du wirst jetzt hier langsam runtergelassen, aber so ein Schritt ins Nichts ist das, was mich am meisten Überwindung gekostet hat im Kletterwald. Mhm. Und an der Stelle musste ich das ja dann gar nicht machen.
Ja. Ja. Hast dein Schicksal einfach komplett in die Hände von irgendjemand anders gegeben.
Genau, mach du mal und ich fall hier. Alles klar.
Ja, gut. Kurzer Abschweifer, aber vielleicht ja doch trotzdem ganz interessant. Das war es dann aber auch schon mit meiner Canyoning-Geschichte sozusagen.
Aber dein Highlight, würdest du sagen?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen und würde ich wahrscheinlich auch nochmal machen. Also ich weiß nicht, ob ich diesmal mich auch von höheren Sachen springen sehen würde, weiß ich nicht. Wäre vielleicht auch Tagesform abhängig oder so, aber generell war das eine sehr, sehr coole Aktion. Und also, wie gesagt, ne, du hast gesagt, ob es nicht kalt ist, so zwischenzeitlich muss man auch ein Stückchen wandern und bevor es dann wieder in die Schlucht geht und da ziehst du den Neoprenanzug so halb aus und auch später bei der Wanderung zurück zum Verleih ziehst du den Neoprenanzug halb aus und versuchst irgendwie klarzukommen und auch sonst ist es oft so, dass man den Reißverschluss weiter aufmacht, Wasser reinlaufen lässt und wieder ein Stückchen zumacht, weil also bei unseren Temperaturen, da war es schon echt, sehr, sehr warm. Schon zu warm eigentlich.
Mhm. Okay. Ganz anders als erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Und damit würden wir dann auch schon zu Tag 4 quasi unserer letzten Tour aufbrechen. Und auch da sind wir von unserem Campingplatz aus gestartet und sind zu der Karrenseilbahn, auch in der gleichen Straße, in der wir waren. Und die Karrenseilbahn ist ein bisschen günstiger. Der kostet für hoch und runter, in Anführungszeichen, nur 16,40 Euro. Ist jetzt auch nicht nix, aber dafür, dass das Ding eh fährt, aber ist es im Vergleich zur Schweiz immer noch voll erträglich.
Ja.
Und da fährt man auf den Karren drauf und man kann entweder, von da aus kann man auch auf den Staufen laufen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben unsere Wanderung Schnaufen um den Staufen genannt, weil auch da wieder sehr, sehr heiß und sind eine Runde um den Staufen drumherum. Das waren 7,8 Kilometer, etwa 260 Höhenmeter und hat uns für diese Temperaturen auch völlig ausgereicht. War voll in Ordnung. War eine richtig tolle Wanderung von dem Karren aus, also quasi wenn man oben bei der Karrenseilbahn ankommt, ist man auf dem Karren und hat da eine ganz, ganz tolle Aussicht auf den Bodensee, der da zwar in der Ferne zu sehen ist, aber trotzdem einen tollen Blick auch um die Städte so drumherum. Sieht echt spannend aus.
Das sieht total irre aus, wenn man sich anguckt, wie da der Rhein in den Bodensee mündet, weil der irgendwie so noch richtig weit in den See reingeführt wird. Mhm.
Ja.
Ja.
Genau, und auf etwa der Hälfte der Strecke ist das Berghaus Schuttannen. Und das kann ich auch total empfehlen zum Einkehren. Also wir haben da Getränke zu uns genommen, konnten sogar voll lieb, haben die auch unsere Wasserflaschen nochmal aufgefüllt und so. Und Max hatte auch ein Stück Apfelstrudel, die haben auch verschiedene Kuchen da gehabt und so. Also richtig cool, würde ich sehr, sehr empfehlen. Ganz liebe Leute auch und einfach eine nette Hütte, kann ich sehr empfehlen.
Sehr schön. Was gab es zu trinken?
Ich hatte ein Zitronenwasser. Spannend. Max hatte, ich glaube, alkoholfreies Hefeweizen. Schätze ich mal. Wäre der Klassiker. Ja, das schließt zumindest unsere Aktivitäten in diesem Urlaub ab. Aber ich habe noch ein paar Anekdoten zum Schluss, wollte aber zum Abschluss der Aktivitäten noch sagen, das war einfach das Tolle an diesem Campingplatz, dass wir bis auf die Wanderung in der Schweiz wirklich alles in absoluter Nähe zu uns hatten. Wir mussten uns an allen anderen Tagen nicht großartig ins Auto setzen, um irgendwo hinzukommen, sondern konnten einfach vom Zelt aus starten und konnten überall hin und hatten trotzdem total abwechslungsreiche, spannende Touren und Aktivitäten, die wir da unternommen haben. Es war einfach super, also richtig toller Standort.
Also du fährst hin und lässt das Auto dann erstmal stehen.
Ganz genau. Also ne, es sei denn, man möchte jetzt dann doch noch weiter entfernte Sachen machen. Aber ne, wie gesagt, also auch Dornbirn könnte man sich noch angucken. Da kann man bestimmt auch noch richtig tolle Sachen machen. Da gibt es noch das Schwimmbad und so. Und auch, ja, wenn man größere Wanderungen macht, kommt man natürlich auch noch mal weiter in andere Schluchten, in andere Gebiete, die man auch von dort aus wunderbar besichtigen kann und bewandern kann. Mhm. Also einfach super toller Standort. Sehr empfehlenswert, wenn ihr da in der Gegend aktiv sein wollt.
Ja, klingt super.
Ja, jetzt gibt es noch zwei Anekdoten oder eigentlich anderthalb. Denn an dem letzten Abend wurde es dann wild. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in dieser Zeit gingen dann auch diese extrem starken Unwetter und Regenfälle in Österreich los. Und das war genau an diesem Abend, als dann mehrere Gewitter über uns zogen. Nun ist man in einem Zelt bei Gewitter nicht unbedingt sicher. Eingeschränkt, sage ich mal. Wir haben uns dann immer, wenn die Gewitter über uns gezogen sind, in unser Auto gesetzt. Im Auto ist man hingegen sehr sicher bei einem Gewitter. Und hatten dann immer zwischenzeitlich, wenn es Gewitter wieder vorbei war, hatten wir extrem spannendes Wetterleuchten. Also haben das auch echt länger aufgenommen, weil super spannend und so intensiv haben wir das noch nie gesehen. Also klar, Wetterleuchten sieht man immer mal so ein bisschen, auch hier bei uns über dem Taunus, ne, dann leuchtet der Himmel spannend auf. Aber da, das war bombastisch, also auch in einer Größe und Intensität, die wir bis dato noch nicht gesehen haben. Und als dann das vierte Gewitter über uns hinweg war und wir wieder mal zurück ins Zelt konnten und uns dann endlich auch mal hingelegt haben, hatten wir dann auch quasi nur noch sehr starken Regen und Sturm in der Nacht, aber das Gewitter hatte zumindest nachgelassen, sodass wir keine Angst mehr haben mussten. In dieser Nacht, jetzt kommt die letzte Geschichte quasi, habe ich sehr, sehr wild geträumt. Also man schläft natürlich auch ein bisschen schlechter, wenn es die ganze Zeit so laut um einen ist, wenn man die ganze Zeit so mit einem Ohr das Gefühl hat, so, oh, was ist, wenn nochmal ein Gewitter um die Ecke kommt, dann müssen wir ins Auto und so. Ja, so Fragen, die man sich halt stellt, der Wind ist lauter und so. Man ist da so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung und deswegen habe ich auch sehr wild geträumt und ich bin so ein Drei-Fragezeichen-Mensch. Ich bin mit Drei-Fragezeichen aufgewachsen und höre die auch immer noch und ich hatte einen Drei-Fragezeichen-Traum. Und in diesem Traum haben wir Peter gesucht. Er war plötzlich weg. Und die ganze Zeit wurde Peter gerufen. Peter, Peter, Peter. Und irgendwann bin ich aufgewacht und hatte irgendwie so das Gefühl, diese Rufe waren echt. Und konnte es aber nicht so richtig zuordnen und wusste nicht, was los war. Und war seitdem richtig gestresst, weil ich mein schlaftrunkenes Hirn Angst hatte, dass irgendjemand in diesen Fluss gefallen ist und da jetzt irgendwie Probleme hat und gesucht wird und so. Konnte es aber in der Nacht natürlich jetzt nicht so richtig nachverfolgen. Und am nächsten Morgen, ich war gerade Sachen spülen und kam wieder zurück zum Zelt, hat Max dann erzählt, dass er mit Klaus geredet hat und der richtig fertig aussah. Und tatsächlich war es so, dass in dieser Nacht durch den Sturm ein Ast abgefallen ist von einem Baum auf Klaus' Wagen und sein Hund sich so schlimm erschreckt hat, dass er rausgerannt ist, weggelaufen ist und in den Bach gefallen ist, der einfach extrem viel mehr Wasser geführt hat natürlich. Klaus ist ihm natürlich direkt hinterhergerannt und ist dann am Ufer entlang gerannt und musste 3 Kilometer am Ufer entlang rennen, bis er seinen Hund da rausgekriegt hat und ihn dann rausgeklaubt hat und wieder mit zurückgetragen hat. Ja, das waren die Rufe, die ich da in der Nacht gehört habe und nicht zuordnen konnte.
Bitte sag mir, dass es dem Hund gut geht.
Dem Hund geht es gut, okay. Ja.
Anna nickt.
Wir haben auch am nächsten Tag, als ich ihn dann, also Max hatte die Geschichte gehört, hat mit ihm darüber geredet und als wir dann abgefahren sind, sind wir auch nochmal an ihm vorbeigefahren und haben auch nochmal uns erkundigt, ne, wie es seinem Hund geht und so. Er hat gemeint, ja, der geht's ganz gut, aber die pennt jetzt halt, die ist richtig fertig und so. Ja, klar, aber ansonsten,
kann's ihm verdenken.
Genau, ja. Körperlich auf jeden Fall unbeschadet. Aber halt einen großen, großen Schreck gehabt. Ja, das ist quasi die Abschlussgeschichte zu unserem Urlaub. Von da aus ging es nur noch nach Hause. und wir konnten auf eine wunderschöne Zeit in Dornbirn zurückblicken.
Und habt es sehr gut getimt, dass ihr quasi mit dem Unwetter wieder nach Hause seid?
Ja, ja. Wir haben auch am nächsten Tag in den Medien gesehen, tatsächlich, wir hatten ursprünglich geplant, in Lindau auf den Campingplatz zu gehen. Der war uns dann aber ein bisschen zu städtisch, ein bisschen zu teuer und die schöneren Touren, die wir hatten, waren eher so unten bei Dornbirn, weshalb wir dann dahin geswitcht haben. Und am nächsten Morgen haben wir echt gehört, der Campingplatz Lindau musste evakuiert werden. Also die haben alle in Turnhallen übernachtet, weil da so viele Bäume umgestürzt sind und Einsturzgefahr da war durch diese Gewitter und durch die Stürme, dass sie da niemanden haben übernachten lassen. Und das ist, war nur eine halbe Stunde Autofahrt von uns entfernt. Also wir hatten echt Glück.
Ja, alles richtig gemacht. Ja. Sehr schön.
Auf jeden Fall. Das war's quasi mit unserer Vorarlberg-Erfahrung. Wenn du mich fragen würdest, würdest du nochmal in die Region fahren oder in die Nähe, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Und das ist doch alles, was man irgendwie hören will.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörer dann auch irgendwas dabei war und ihr euch gedacht habt, oh, das klingt super gut, da google ich doch direkt mal oder ich schaue in die Shownotes und klicke mir da den Link an oder schaue nochmal bei Instagram, was es da so für Bilder zu gibt und entscheide dann eventuell selbst in die Region zu fahren. Wenn ihr das machen würdet und dann da seid, fänden wir es ultra spannend, wenn ihr uns das sagt oder uns ein Foto schickt. Sagt, liebe Grüße, wir haben es nachgereist. Das würde uns, ach, so glücklich machen.
Lasst es uns wissen, ganz genau. Und ansonsten, falls ihr noch mehr von der Region hören wollt, hoffe ich, dass das in naher Zukunft passiert, dass auch ich die NAVI-Folge dazu noch produzieren werde. Und ich kann schon mal anteasern, dass ich im Kleinwalzertal nämlich war. Und das ist eigentlich total nah dran, also vielleicht irgendwie 20 Kilometer entfernt von wo Anna war, aber wenn man da mit dem Auto hinfahren will, braucht man einfach eine Ewigkeit, weil es auf der anderen Seite von der Bergkette ist und dann ist man wo ganz anders wieder.
Und das war ja jetzt wie immer unsere erste Folge im Jahr, ist immer eine NAVI-Folge, das machen wir irgendwie schon, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren so. Und bald, am 5. Februar, geht es aber auch mit der ersten klassischen LeBroad-Folge wieder los. Und ab da könnt ihr wieder alle 3 Wochen mit einer LeBroad-Folge und immer mal wieder zwischendrin mit einer oder der anderen NAVI-Folge rechnen.
Und während wir die ganzen regulären LeBroad-Folgen eigentlich für das gesamte Jahr schon quasi durchgetaktet haben, ist auch für NAVI immer noch ein bisschen mehr Raum. Also falls ihr da euch vorstellen könnt, euch uns von einer Reise zu berichten, dann kommt doch mal besonders gern auf uns zu, weil das haben wir nämlich noch nicht durchgeplant für dieses Jahr. Und meldet euch auf den üblichen Kanälen, auf Instagram, per Mail an kontakt@labroad.de oder wenn ihr uns persönlich kennt, dürft ihr uns auch gerne irgendwie anders kontaktieren und berichtet dann von eurer eigenen Reise.
Ganz genau. Und wenn ihr andere größere Reisen habt, die mehr im klassischen Format Platz haben, könnt ihr euch selbstverständlich trotzdem auch bei uns melden. Wir freuen uns total. Kann halt sein, dass ihr da nicht sofort drankommt, sondern dass es ein bisschen dauert. Aber es passiert auch immer mal, selbst wenn wir das Jahr durchplanen, dass irgendwas ausfällt, sich verschiebt oder so und wir euch zwischenschieben können. Also das soll euch gar nicht im Weg stehen. Meldet euch auf jeden Fall so oder so sehr gerne.
So ist es. Und dann würde ich sagen, sind wir knapp unter einer Stunde ganz gut durchgekommen, ne?
Auf jeden Fall. Wir sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch gerne die Bilder bei LeBroad-Pod auf Instagram an. Folgt uns gerne, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Art von Kontakt. Und wenn ihr richtig Bock habt und die Möglichkeit habt, dann schreibt uns doch irgendwo eine liebe Bewertung. Das würde uns total freuen. Oder vielleicht auch auf Spotify ein kleines Kommentar unter die Folge. Wie wär's?
Ja, in Kombination mit vielen, vielen Sternen.
Genau.
So, dann danke dir, liebe Anna, dass du das vorbereitet hast und von deiner Reise berichtet hast.
Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Moderieren.
Ach, gern geschehen. Und damit würde ich sagen, macht's gut und hört wieder rein, wenn es heißt. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts LeBroad von und mit Andreas, Anna und Dominik.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Sondern die haben wir beim Instagram. Instagram. Ich schon was Instagram
erstes
und Account.
Outtake.
Von da aus kommt man auch super los, läuft ein bisschen die Straße entlang und kann direkt in die Oh mein Gott. Direkt in die Rappenloch.
Und dort vergaß sie ihren Flip.
Einfach ein bisschen die Straße entlang und kann dann direkt in die Rappenlochschlucht. Noch einmal, dann habe ich.
Lappenroch. Ja, okay.
Jetzt muss ich irgendwie den Stop-Recording-Button finden. Ist der hier?
Und dann wieder Download-Panik.